aber zu mir, ich bin seit letzten Jahrtausend sozusagen Softwareentwickler, habe 14 Jahre bei Science and Computing gearbeitet, die organisiert ist ja hier zum Teil. Und ich hatte Grund, wieso ich kurzfristig noch eingeladen wurde, etwas zu erzählen. Jo, seit 2 Jahren bin ich wo ganz anders. Wer kann die Teile hier erkennen? Genau. Wenn man Laser heute tut, dann tut es da. Genau. Ich bin verantwortlich für Software auf Defibrillatoren. Macht durchaus Sinn bei mir, weil ich bin auch Krankenpfleger und Rettungssanitäter, nicht Mathematiker oder so. Das kam jetzt alles zusammen. Seit 2 Jahren mache ich Software auf den AEDs und das war's schon. Wieso komme ich auf die dumme Idee, funktionale Programmierung mit C++ zu erklären?
Das ist Prüfbarkeit.
Bitte?
Prüfbarkeit.
Das war eine rhetorische Frage, aber danke, dass ich dran war. Das heißt, ich bin freundlich dabei. Wieso komme ich dazu? Also C++ ist eine Sprache, die das Programmieren in verschiedensten Arten und Weisen anbietet. Objektorientiert, strukturiert, funktional, generisch, generativ, alles Mögliche. Aber in letzter Zeit ist funktional Programmieren immer wichtiger, insbesondere mit dem neuen Standard C++11 und mit den Updates C++14 und mit C++17 noch mehr. Und das will ich ein bisschen erzählen, was das Besondere daran ist. Obwohl C++ keine funktionale Programmiersprache ist, erlaubt es Programmieren in funktionalen Art und Weise. Was will ich erzählen? Wo ist C++ überall funktional verseucht? Warum macht man eine funktionale Programmierung? Was sind die Vorteile? Antwort kam ja schon. Dann, was für die meisten am Anfang relativ schwierig ist, so auch für mich, ist, was ist funktionale Programmierung? Ich meine, schwierig am Programmieren ist einfach immer das, wenn man sich ein neues Paradigma schnappt, objektorientiert, da steht man mit Ochs vom Schlauch, weil man einfach strukturiert denkt. Was ist ein Objekt? Das gleiche Problem haben wir natürlich bei der funktionalen Programmierung auch auf einer anderen Ebene. Weil das diese Beantwortung der Frage, was ist funktionale Programmierung, nicht ausreichend ist, gehe ich noch ein bisschen weiter darauf ein und erzähle so ein bisschen die Charakteristiken der funktionalen Programmierung. Und zum Schluss, was fehlt in C++? Was kann C++ nicht, was eine rein funktionale Programmiersprache zum Beispiel Haskell kann, was aber zum Beispiel auch eine funktional angehauchte Programmiersprache Python kann. Ich werde viele Codebeispiele vorstellen, viel aus Haskell, viel aus Python und noch mehr aus C++. Scala habe ich jetzt beide vergessen. Also, C++ ist durch und durch funktional. Wenn ihr euch das hier anschaut, seht ihr, in C++ gibt es die automatische Typenableitung. Nennt sich Englisch Type Inference, das heißt, dieser Typ für diese Variablen V bestimmt der Compiler automatisch. Das kann er, also muss man sich mehr hinschreiben, der Compiler macht es. Wo ist C++ weiter hochfunktional? Hier habe ich eine Lambda-Funktion. Die Lambda-Funktion kommt aus der funktionalen Welt und ist einfach eine Funktion ohne Funktionskörper. Das ist der reine Funktionskörper. Sorry, das ist eine Funktion ohne Funktionsname. Das ist der reine Funktionskörper. Diese Funktion nimmt ihre 2 Argumente, A und B, per Kopie an und gibt als Ergebnis die 2 Werte addiert zurück. Ich habe sie hier noch in Standard Async gepackt, somit wird die Funktion asynchron ausgeführt. Das ist sowas ähnlich wie im eigenen Thread. Was gibt es noch? Partielle Funktionsanwendung. Wenn Sie sich den Namen hier anschauen, fällt Ihnen auf, der Mensch heißt Haskell Curry. Der Vorname war der Grund, wieso die Programmiersprache so heißt. Der Nachname war der Grund, wieso die Technik hier auch gern Currying genannt wird. Was heißt Currying? Currying ist die Idee, Sie haben eine Funktion, die 5 Argumente annimmt und Sie mutieren sie end of life zu einer Funktion, die 4 Argumente annimmt, indem Sie einfach ein Argument binden. Das heißt, Sie reduzieren eine Funktion von 5 auf 4 oder auf 3 oder was weiß ich was, Anzahl Argumenten. Ist unwahrscheinlich praktisch, ist der Default in Haskell. Und eine ähnliche Technik gibt es in C++, die zeige ich nachher, die heißt partielle Funktionsanwendung. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie so ein großes Schwingfinger hier dran steht. Hat jemand von Ihnen eine Ahnung? Ich will ihm hier sozusagen Credit geben, wie es so schön im Englisch heißt.
Ja? Der hatte das doch eigentlich vorkürzlich schon.
Genau, dass der Dame so blöd Schwingfinger als Technik hätte sich so blöd angehört und hat gesagt, Curry genannt. Ich weiß auch nicht, wieso. Ein relativ unbekannter Russe, ich glaube Mathematiker. Also das Schwingfinger hat es erfunden, benannt ist nach dem Curry. Curry. Ja, was geht es weiter in C++? Es gibt Funktionen höherer Ordnung. Funktionen höherer Ordnung sind in C++ Funktionen, die Funktionen als Argument annehmen können oder Funktionen zurückgeben können. Das gibt es schon in C++. Eine Funktion ist die Funktionsstandard for each aus der Standard Template Library. Hier berechne ich von wegBeginn bis wegEnd, schlage ich zu jedem Argument V 10 dazu. Das heißt, hier oben schiebe ich 1 bis 9 rein und hier unten bekomme ich 11 bis 19 raus. Das ist eine Funktion höherer Ordnung, weil die als Argument, wenn Sie genau hier hinschauen, eine Lambda-Funktion annehmen kann. Also eine Funktion, die eine Funktion annehmen kann. Das sind sogenannte Funktionen höherer Ordnung. Kommt aus der funktionalen Welt. Und für was C++ bekannt und berühmt ist und wo C++ immer mächtiger und immer formaler wird, es gibt in C++ natürlich Templates, anders ausgedrückt generische Programmierung. Kommt tatsächlich aus der funktionalen Welt. Das ist der Alexander Stepanov, das ist der geistige Vater der Standard-Template-Library in C++. Und wer sich schon mal mit Template-Metaprogrammen umgeschlagen hat, das ist, auf das gehe ich nachher hier weiter ein, eine rein funktionale Subsprache in der imperativen Sprache C++. Ich sage es jetzt trotzdem, auch wenn Sie es für manche für Sie ein bisschen schräg anhört, weil es ist eine sehr, sehr Advanced-Technik. Um was geht's? Wenn Sie ein Template instanzieren zur Compile-Zeit, fliegt hinten runter als Abfallprodukt C++-Code, den Sie dann zur Laufzeit ausführen. Das heißt, Sie haben zur Compile-Zeit einen neuen Compiler. Also nicht das, was zur Laufzeit ausgeführt, sondern auch was zur Compile-Zeit ausgeführt wird. Und dieser Template-Instanzierungsprozess ist eine rein funktionale Subsprache in der imperativen Sprache C++. Also C++ besteht aus mehreren Sprachen. Die meisten kennen nur das, was zur Laufzeit ausgeführt, aber es gibt auch was zur Compile-Zeit. Und das nennt sich Template-Meta-Programming, weil es Meta ist, also drüber. Das war übrigens der Grund für mich, wieso ich mich mit der funktionalen Programmierung beschäftigt habe, weil ich diese furchtbaren Techniken verstehen wollte. Gut, dann stellt sich natürlich die Frage, warum funktional? Wieso macht man das? Effizientere Nutzung der Standard-Template-Library. Schaut sich das an, wie kompakt es mittlerweile in C++ geht. Nimm alle Werte von vbeginn bis vend, das ist ein beliebiger Container, der Standard-Template-Library ist. Nimm alle Werte von vbeginn bis vend und was machst? Addiere sie zusammen. Diese Zeile hier berechnet die Summe aller Elemente, die hier in dem Container drin sind. Das geht für jeden Container der Standard-Template-Library. Mittlerweile sind es vermutlich mal 12. Müsst ihr jetzt nachzählen. Also, weil Sie eine Funktion höherer Ordnung anwenden, mit einer Lambda-Funktion, können Sie das so kompakt programmieren. Das ist extrem praktisch. Und das ist eben das erstellte Template-Meta-Programming. Wenn Sie wollen, brauche ich das gerade anschauen, weil es ist nicht schön, aber hat jemand eine Ahnung, was diese Funktion hier tut? Ja, einfach rausschauen.
Fakultät berechnen.
Bitte?
Fakultät berechnen.
Die Fakultät, genau. Und was macht sie über Templates? Ich zeige nachher, wie das geht. Hier gibt es das allgemeine Template und hier erkläre, die Fakultät von n ist gleich wie n mal die Fakultät von n minus 1. Ich mache also eine Rekursion und hier erkläre ich, was ist die Fakultät von 0, die ist per Definition 1. So kann ich die Fakultät von 10 zur Compile-Zeit berechnen. Zur Laufzeit haben Sie nur noch den Hexwert im Source-Code drinstehen. Und das ist sozusagen das Template-Meta-Programming. Das geschieht zur Compile-Zeit. Weil dieser Ausdruck wird zur Compile-Zeit ausgewertet. Ist ein gigantischer Mechanismus. Sehr schwer zu bändigen, aber da geschieht in C++ gerade sehr viel. Weiteres Vorteil von funktionaler Programmierung, und das ist mein Hauptpunkt, einen habe ich hier gar nicht genannt, bewusster Umgang mit Seiteneffekten. Wenn Sie funktional programmieren, kriegen Sie einfach ein Gefühl dafür, was eine schöne, eine gute Funktion ist, keine gute Funktion. Dass es zum Beispiel blöd ist, dass eine Funktion Seiteneffekt hat. Das heißt, Sie rufen eine Funktion auf und was macht sie unter der Decke? Sie modifiziert irgendwas in der Umgebung, was sie gar nicht machen soll, eine globale Variable. Das ist ein Seiteneffekt. Dieses Bewusstsein, dass sie das nicht machen sollen, das kriegen sie in der funktionalen Gedankenwelt in die Wiege gelegt, weil sie einfach von anderen Ebene abstrahieren über den Source Code. Es wird ein kürzer und prägnanterer Programmierstil werden. Das sehen Sie hier oben, das sehen Sie nachher noch viel mehr, wenn ich Ihnen ein Beispiel aus Python Pascal zeige. Der Code ist viel kürzer und prägnanter und er liest sich fast wie Prosa. mit ein bisschen Eingewöhnungszeit. Ich habe gedacht, dass jetzt die Witze kommen. Und meiner Ansicht nach ist es eine verständlichere Programmierung. Sie programmieren nicht mehr unbedingt, indem Sie sagen, tue das, tue das, tue das, sondern beschreiben einfach, was das Programm tun soll. Nicht eine beschreibende Programmierung. Ja, was jetzt natürlich fehlt, ist die Definition von Funktionalprogrammierung. Und die ganze Definition ist der erste Satz, aber ich meine, wenn Sie den lesen, Funktionalprogrammierung, Sie programmieren mit mathematischen Funktionen, dann hilft Ihnen das vermutlich nicht viel weiter. Das ist die Definition von Funktionalprogrammierung. Welches Wort stört Sie an diesem Satz oder wo können Sie sozusagen überlegen, ob Sie den Satz richtig verstehen? Es geht um mathematische Funktionen. Mathematische Funktionen sind nicht diese Funktionen, die Sie kennen. Mathematische Funktionen sind Funktionen, die, wenn Sie mit denselben Argumenten immer füttern, immer die gleichen Argumente zurückgeben. Das sind mathematische Funktionen. Eine Funktion wie getLine, die in einmal das oder jenes liefert, ist natürlich keine mathematische Funktion. Oder eine Funktion wie random oder time. Das sind also entscheidend mathematische Funktionen. Eine Funktion, diese Eigenschaft, dass Funktion immer das gleiche zurückgibt, wenn sie es mit den gleichen Argumenten füttern, nennt sich referenzielle Transparenz oder referential transparency im Englischen. Hört sich jetzt mal total naiv an, aber das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die Ihnen erlaubt, Ihren Code auf einer ganz anderen Ebene zu abstrahieren. Was sind denn die Vorteile? Solche Funktionen können keine Seiteneffekte haben. Die liefern immer das gleiche zurück, sonst würden sie ja was anderes machen. Das Weitere, was genial ist, Sie können den Funktionsaufruf durch das Ergebnis ersetzen. Überlegen Sie sich die Funktion Sinus von 5. Sie müssen ja nicht jedes Mal ausrechnen. Sie können es einmal ausrechnen und das Ergebnis jedes Mal zurückliefern. Wenn es was Teures ist, umso besser. Was können Sie noch machen? Sie können die Aufrufreihenfolge der Funktion verändern, weil es doch vollkommen schnurz, die liefert ja immer das Gleiche. Ja, noch besser, Sie können es automatisch parallelisieren. Weil es gibt ja keinen Bezug zur Umgebung. Also das sind die Vorteile dieser mathematischen Funktion, auch durch reine Funktionen. Sie können automatisch parallelisieren. Und was entscheidend ist, der Programmfluss wird jetzt nicht mehr durch die Reihenfolge der Instruktionen oder Funktionsaufrufen vorgegeben, sondern durch den Datenfluss, durch die Datenabhängigkeit. Das ist also ganz anders gedacht. Also dieser Ausdruck mathematische Funktion hat wahnsinnig viele positive Effekte auf Ihren Source-Code, wenn Sie mathematische Funktionen haben. Ich gehe nachher ein bisschen tiefer darauf ein. Ich gebe natürlich zu, dass das jetzt eine Definition von funktionaler Programmierung war, die nicht viel weiterhilft. So ging es mir, also habe ich versucht, so Charakteristiken von funktionaler Programmierung herauszuarbeiten. Und die zeige ich Ihnen jetzt. Die stelle ich Ihnen vor und mache es ein bisschen konkreter. Also, was gibt es in funktionalen Programmierung? Typischerweise Funktionen erster Ordnung oder First-Class-Functions in Englisch. Das sind, im Endeffekt sind Funktionen nicht anders wie Daten. Sie können sie kopieren, Sie können sie in Werte speichern, Sie können sie als Funktion übergeben, Sie können sie zurückgeben. Nichts anderes wie Daten. Funktionen höherer Ordnung. Das sind eben diese Funktionen, die Sie haben, die andere Funktionen als Argument annehmen oder zurückgeben können. Unveränderliche Daten, wenn Sie eine rein funktional Programmiersprache haben, wie es zum Beispiel Haskell ist oder wie es Template Method Programming ist, also die Untersprache von C++, wenn Sie die haben, gibt es keine Veränderungen, Sie haben unveränderliche Daten. Ich denke, bei manchen von Ihnen wird jetzt der Kopf ein bisschen rattern und sich überlegen, wie kann ich da Veränderungen programmieren, wenn ich unveränderliche Daten habe, auf das komme ich nachher. Dann gibt es reine Funktionen, das ist praktisch gleich aus Produkten wie mathematische Funktionen. Dann ist das zentrale Element oder die zentrale Kontrollstruktur von funktionalen Programmierung nicht die while-do oder was weiß ich was Schleife, sondern die Rekursion. Sie arbeiten also mit Rekursion. Das funktioniert wahnsinnig gut zusammen mit Listen, darum sind die Sprachen extrem listengetrieben. Und zum Schluss, Bedarfsauswertung ist auch, häufig kommt es vor, typisch ist es bei Haskell, Bedarfsauswertung, Englisch, da kennen Sie es vielleicht eher, heißt Lazy Evaluation. Die Idee ist ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Zimmer. Ihre Mutter hat zu Ihnen gesagt, Sie sollen Ihr Zimmer aufräumen. Jetzt gibt es zwei Strategien. Sie können es gleich aufräumen, das ist die Greedy Evaluation, oder die gierige Evaluation, so wie es C++ macht. mit dem Verdacht, dass die Mutter gar nicht kommt, sonst umsonst gemacht. Oder sie warten, bis sie auf der Treppe hören und dann machen sie es ganz schnell. Das ist die Lazy Evaluation. Warten bis zum letzten Zeitpunkt. Hat öfters Vorteile. Funktionen. Jetzt gehe ich die einzelnen Punkte ein bisschen durch und versuche sie ein bisschen leicht zu unterfüttern. Funktion erster Ordnung. Rede ich eigentlich zu schnell? Ich bin immer... Okay, gut. Funktion erster Ordnung. Funktionen sind mit Daten. Das habe ich ja vorher schon gesagt. Sie können als Argument an Funktionen übergeben werden. Sie können sie in Variablen abspeichern und sie können von Funktionen zurückgeben werden. Jetzt zeige ich Ihnen ein Beispielchen, um die Mächtigkeit von modernem C++ zu zeigen. Schauen Sie sich das kurz an. Hat jemand eine Idee, was hier passiert? Das ist original C++-Code. Der ist nicht viel größer, wie das, was ich hier zeige. Fangen wir mal von oben nach unten an. Ich erkläre hier eine Map. Eine Map ist eine Abbildung von einer Key of a Value, eine Datenstruktur. Manche kennen es unter dem Namen Assoziatives Array und Dictionary, gibt es verschiedene Namen dafür. Ich erkläre eine Map. Mit einer Key Jar ist ein Zeichen und einer Value. Das hier ist sowas ähnlich wie ein Funktionswrapper. Hier kann ich ein beliebiges Teil reinschmeißen, das sich wie eine Funktion anfühlt. Das heißt, ich erkläre eine Abbildung von einem Buchstaben auf einen Funktionskörper. Und hier unten fülle ich die Tabelle. Hier füge ich das Pluszeichen ein und hier hinten der Körper. Der schaut schon mal sehr verdächtig aus. Plus und der Körper ist tatsächlich die Addition von zwei Zahlen. Minus, minus, mal, mal, geteilt und geteilt. Diese Technik nennt sich Dispatch-Table, welche sozusagen hinter einer Key eine Funktionalität abbilden. Und jetzt wende ich es an. Tab von Plus. Was passiert? Tab von Plus. Da werde ich das hier aus. Ich kriege zurück diesen nackten Funktionskörper und ich werde mit den Argumenten 3,5 und 4,5 raus. Das Ergebnis ist relativ trivial. Das tue ich hier noch für mal. Und hoppala, ich habe das Potenzieren vergessen und hier füge ich noch das Potenzieren hinzu. Also so kompakt kann man in C++ Dispatch-Table bauen. Habe ich früher mit Template-Gewürge schon gemacht, aber das sind 20 Seiten. Das ist C++, was ich hier vorstelle. Ja?
Den Rückgabewert muss ich jetzt nirgends definieren von der Funktion. Oder
hast du den jetzt? Danke für den Hinweis. Das steht hier drin. Das ist ein Funktionswrapper. Das heißt, hier kann ich alles reinschieben, was sich wie eine Funktion verhält. Eine Lambda-Funktion verhält sich wie eine Funktion. Ich könnte auch nochmal eine Funktion reinschieben. Wenn Sie ein Funktionsobjekt kennen, könnten Sie es auch reinschieben. Also alles, was sich wie eine Funktion verhält, das heißt, alles, was ich irgendwie aufrufen kann. Ja. Ob eine Funktion, Lambda-Funktion oder eine Klasse, die sich wie eine Funktion verhält. Es gibt verschiedene Mechanismen. Und hier steht nur drin, alles, was hier reinschiebt, muss zwei Double annehmen und ein Double zurückgeben. Das ist die Signatur der Funktion, die ich hier reinschiebe.
Aber das muss ich dann unten nicht nochmal bestätigen, dass die Funktion das auch wirklich tut.
Nee, das ist das.
Da geht das, dann einfach
Frage raus. Ich habe hier schon gelegt. Okay. Das ist also vollkommen. Das könnten Sie mit ein paar Header so ins Main reinschmeißen, es läuft. Und so könnte man sich einen einfachen Maschine erstellen, die mathematische Ausdrücke analysiert. Sie müsste ich nur noch einen Lexer schreiben, der sozusagen den mathematischen Ausdruck reduziert, auf was, mit dem Sie da weiterarbeiten können.
Ja. Kann man statt 3,5 im ersten Beispiel auch eine Funktion übergeben, die Double zurückgibt?
Sorry, wussten Sie?
Ja, ja, 3,5.
Ja.
Kann man da auch eine Funktion übergeben, die ein Double zurückgibt? Statt 3,5?
Also nicht die Funktion durch den Wert ersetzen, sondern andersrum den Wert durch die Funktion ersetzen.
Ich stehe auf dem Schlauch. Ich stehe vollkommen auf dem Schlauch. Wenn ihr das beantworten kann, kann es beantworten. Ich stehe vollkommen auf dem Schlauch. Wenn ihr das noch später verschieben
kann. Ich glaube, eine Funktion wird ja ausgewertet schon. Dann.
Also, nochmal zurück. Was hier passiert, ist das. Hier, Tab 5. Ich frage nach dem. Ich gehe mit dem Key. Sorry, Tab plus. Ich gehe mit dem Key plus rein und kriege als Antwort, als Value, kriege ich den Funktionskörper zurück. Das da im Endeffekt wird on the fly durch das da hier ersetzt und das da hier verlangt zwei Argumente A und B und die liefere ich hier. Das ist die Magie, die stattfindet. Mir ist egal, einfach los.
Ich glaube, zum Beispiel, wenn wir Funktion übergeben, man kann ja nicht die Funktion hinschreiben, die wird nicht lazy evaluated, sondern die wird greedy evaluated. Also die wird zuerst ausgewertet und dann wird der Wert an die interne Funktion weitergegeben.
Okay, wie gesagt, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, aber dann ist okay, das ist dann noch eine Frage.
Wenn ich jetzt da oben anstatt im Return A plus B, wenn ich da jetzt einen String zurückgebe, wird dann der.
Hier?
Genau, wenn ich da jetzt einen String zurückgebe, wird dann der Fehler bei dem Make Pair geworfen oder unten beim Ausführen?
Der wird hier geworfen worden.
Okay.
Weil Sie hier eine Funktion annotieren, die Ihrem Vertrag enthält.
Nicht dementspricht.
Da müssen Sie natürlich schreiben, hier Standard String voll und dann was da.
Das war die Frage.
Also, es ist typsicher, anders ausgedrückt. Wie gesagt, für solche Mechanismen habe ich schon mal in Venus vergraben, ganz tief unten. Und das war viel, viel, viel komplizierter. Wesentlich komplizierter. Das, was hier beschreibe ich im Wesentlichen. C plus 11 mit ein bisschen C plus 14. C plus 17, weiß nicht genau, was da so passiert. Die Zahl bezeichnet natürlich die Lebensjahre, in denen der Standard veröffentlicht wurde. Was man sehr, sehr schön sieht, ist einfach, wie sich C plus plus gerade massiv weiterentwickelt. In C gab es nur Funktionen. In C plus plus gibt es Funktionsobjekte. Das sind Klassen, für die der Klammeroperator geladen ist, damit sie sich so verhalten wie Funktionen. Das sind im Endeffekt verkleidete Objekte, die sich wie Funktionen verhalten. Übrigens, was der Standard in Python ist, da fällst du keinem auf. In C++11 gibt es Lambda-Funktionen, was ich gerade gezeigt habe. Und in C++14 gibt es noch generische Lambda-Funktionen. Das heißt, hier muss ich den Typ angeben. Sehen Sie das hier? Oder wo haben wir denn eine Lambda-Funktion? Hier, Double-Double. Jetzt könnte ich mit C++14 auch hier Auto reinschränken, damit ist der Compiler automatisch. Also damit wollte ich nur sagen, man sieht an der Abstraktion vom Funktionskonzept auch die Abstraktion, die C++ auf der Ebene durchmacht oder mitmacht. Ich sehe jetzt keine weitere Erweiterung, aber vielleicht gibt es da noch eine weitere. So, jetzt kommen wir zu den drei Klassikern. Jede Programmiersprache.
Nur eine ganz kurze Frage zu den Templates und auch bei den Lambda-Funktionen. Das heißt dann praktisch, der Compiler generiert dann für jeden Datentyp eine eigene Funktion.
Was der Compiler unter der Decke tut, ist, wenn Sie eine Lambda-Funktion schreiben, ist, dass er ziemlich genau an der Stelle, wo Sie sind, ein Funktionsobjekt instanziert, wenn man Klammeroperator überladen. Das ist genau der Syntax genügt dieser Lambda-Funktion. Das tut er unter der Decke. Da kriegen Sie bloß nichts davon mit. Also technisch ist es eigentlich relativ simpel. Und bei C++11 haben Sie vergessen, diesen überladenen Klammeroperator als Template zu machen. Und das haben Sie jetzt als Template gemacht damit. Ja. Das generisch. Das war alles. Aber zurück zur funktionalen Programmierung. Funktionen höherer Ordnung sind Funktionen, die Funktionen als Argumente annehmen oder zurückgeben können. Die drei Klassiker sind Map, Filter und, ich wollte jetzt Reduce sagen, Sie sehen, ich habe zu viel Python-Schulung gegeben, Map, Filter und Void heißen sie in Haskell. Was ist besonders dran? Map ist ganz einfach, Sie haben eine Liste und Sie wenden auf jedes Element der Liste eine Operation an, wie zähle 5 dazu, Map, bild die ab. Filter ist, Sie haben eine Liste und filtert alle Elemente raus, die einem gewissen Prädikat nicht genügen, die halt zu false evaluieren oder zu tun, je nachdem, welche Sprache sind. Also Sie reduzieren es auf diese Werte, die es interessiert. Void ist ein bisschen die gemeinste, aber auch die mächtigste dieser drei Sprachen. Was Sie machen ist, Sie haben eine Liste und Sie wenden eine binäre Operation, also eine Operation, die zwei Argumente braucht, sukzessiv auf die Liste an, bis sie sich auf einen Wert reduziert. Zum Beispiel wollen Sie sukzessiv die Plus-Operation haben und zum Schluss haben Sie die Summe der ganzen Elemente, die in der Liste sind. Wenn Sie mal machen, haben Sie natürlich das Multiplikat und so weiter. Das sind die Klassiker. Warum sind das Klassiker? Jede Programmiersprache, die sich funktional schimpft, muss diese Klassiker implementiert haben, sonst passt es für mich nicht. Der Unterschied ist einfach, dass sie in verschiedenen Sprachen verschieden heißen. In Haskell heißen sie Map, Filter, Void. Hier ist ein Sternchen, weil in Haskell gibt es tatsächlich 6 Variationen. In Python heißt es Map, Filter, Reduce. In C++ heißt es Standard, Transform, Standard, Remove, Standard, Accumulate. Da können wir ein bisschen drüber streiten. Es wird sogar ein Standard Reduce geben in C++17, wie ich jetzt rausbekommen habe. Und diese drei, die mächtigste von allen ist die Fold, mit der können Sie meist anstellen, da können Sie diese zwei hier oben simulieren. Aber wie mächtig das Konzept ist, diese drei Funktionen, sehen Sie dann einfach ein Ding, wenn Sie Map und Reduce addieren, kommt Map Reduce auf. Dieses Framework, das ja überall Hadoop und in allen Munden ist, basiert auf diesen Techniken. Wende eine Operation auf alle Elemente an und dann reduziere es zu einer Ausgabewert. Das ist ein ganz wichtiges und ganz mächtiges Pattern. Mit diesen zwei Funktionen können Sie wahnsinnig viel anstellen. Das war einer der weiteren Gründe, wieso ich mich mit funktionaler Programmierung beschäftigt habe, weil es einfach interessant war. Diese einfachen Algorithmus, wie mächtig die sind. Und weil die so mächtig sind, zeige ich es Ihnen jetzt in der Anwendung. Und damit ich sie nicht verschicke, zeige ich alle Beispielchen in drei verschiedenen Varianten. In Haskell, in Python und in C++. Und je nachdem, was Ihnen am besten fällt, das schauen Sie sich dann an. Die Datenstrukturen schauen alle ein bisschen anders aus. So erkläre ich in Haskell, auch wenn ich es Vektor genannt habe, Liste mit 9 Elementen, 1 bis 9. Und hier erkläre ich eine Liste von Strings oder eine Liste von Wörtern mit dem Inhalt Programming in a Functional Style. So schaut es in Python aus, so schaut es in C++ aus. Nein, das war jetzt keine Wertung. Ich habe damit nur sagen wollen, das ist jetzt, das müssen Sie im Kopf behalten, weil ich zeige Ihnen Beispiele, die auf diesen Daten aufbauen. So, die Ergebnisse stellen Haskell und Python da, weil es natürlich dann kompakter ist. So, erstmal Map. Wenn die eine Funktion auf jedes Element dieses Vektors an. Vektor sind die Elemente von 1 inklusive 9. Ich wende a auf a mal a an. Das heißt, ich wende auf jedes Element von Vektor, der aus den Elementen 1, 2, 3 bis 5, 9 besteht, die Abbildung an, bilde ich jedes a auf a Quadrat ab. Ja. Das hier spielt eine Lambda-Funktion. So schaut es ja in Haskell aus. Weil dies der Buchstabe ist, oder das Zeichen ist, das im Lambda-Zeichen am ähnlichsten ist, drin ist das eine Lambda-Funktion. So ist es in Haskell. Das sehen Sie jetzt das Ergebnis. Ich habe also aus 1 bis 9, 1 bis 81 gemacht. So schaut es in Python aus. Map Lambda x wird abgebildet auf x mal x, angewandt auf Vektor. Und so schaut es in C++ aus. Wegbeginn bis Wegend. Ich schreibe das Ergebnis als Wegbeginn. Und ich bilde jedes Element i auf i mal i ab. Also der ähnliche Code in verschiedenen Programmiersprachen. Und wenn Sie es jetzt genau anschauen, sehe ich das hier. Und ich kann das Gleiche machen. Ich kann zum Beispiel auch die Funktion anwenden. Bilde A auf die Länge von A ab. Sie wissen, mein Liste bestand aus den Wörtern Programming in a Functional Style. Und jetzt wissen Sie, Programming hat 11 Buchstaben, in hat 2, hat 1 und so weiter. Und da sehen Sie halt die feinen Unterschiede. Das hier sind, wie gesagt, nur Lambda-Funktionen, so ein Haskell, so ein Python und so ein C++. Kleine sprachliche Differenzen. Irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, in Haskell braucht es beim Funktionsaufruf keine Klammern. Nur, dass es nicht irritiert. Das heißt nicht längs von A, sondern einfach längs von A. Jetzt kommt die nächste Filter. Filter alle Elemente raus, die kleiner wie 3 oder größer wie 8 sind. Und sehen Sie 1, 2, 9. Nächste, das ist ein bisschen besonders, head for x ist aber. Hier wende ich einfach Kombination von zwei Funktionen an. Ich will alle Wörter haben, die bei denen das erste Element, also der erste Buchstabe, groß geschrieben ist. Head ist der erste Buchstabe vom Wort und groß sind praktisch Titelwörter, wenn Sie so wollen. Bleibt nur noch Programming übrig. Und das mache ich hier in Python, das mache ich hier in C++ und das mache ich hier in C++. Das ist die Filterfunktion gewesen. Und jetzt kommt die schwierigste, die Void. Die Anwendung relativ einfach. Ich gehe durch meinen Vektor durch und was mache ich? Ich gehe so durch, dass ich beliebt zwei Elemente immer miteinander multipliziere. Und was passiert, wenn Sie 1 bis 9 miteinander multiplizieren? Sie erhalten 9 Fakultät. Und das ist die 36.082. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel zwei Argumente so miteinander verkette, hier habe ich jetzt Strings, ich gebe ein String, dass ich zwei Argumente mit Doppelpunkt zusammenbringe, dann kriege ich raus Programming in a Functional Style. Das kann ich in Haskell so machen, in Python und kann ich so mit C++ machen.
Wo kommt denn der Doppelpunkt her?
Der kommt hierher, weil ich hier, ich sage, füge zwei Elemente zusammen in den Doppelpunkt. Bitte?
Der Python.
Wo kommt denn der her? Ja, wo kommt denn der her? Sowas. Danke, Fehler. Aber es ist klar, was ihr behalten müsst oder was ihr unnormal gemacht habt. Weil das Accumulate, so heißt es in C++, was dem Volk in Haskell, was dem Reduce in Python entspricht, relativ komplizierte Sprichskala ein bisschen aufgelöst sind. Wie funktioniert das? Wenn ich das auf Stut Accumulate von Wegbeginn, Wegend, das ist mein Initialwert, den ich akkumuliere, indem ich die Zahl multipliziere, was passiert hier? Im ersten Schritt rechne ich 1 mal das erste Element in dem Vektor. 1 mal 1 ist 1. Im zweiten Schritt nehme ich das Ergebnis, das ich beim ersten Schritt erhalten habe, 1 mal 1 ist 1, ziehe es da unten und multipliziere es mit dem zweiten Element. Im dritten Schritt nehme ich das Ergebnis, die 2, ziehe es nach unten und multipliziere es mit dem dritten und im nächsten genauso. Also ich frisst mich sozusagen durch die Liste durch und mein linkes Argument ist immer das Ergebnis der vorgehenden Operation. Das ist Fold. Man faltet sich durch, man kann sich es auch als Reduce vorstellen, also reduziere. Unwahrscheinlich mächtige Funktion. Jetzt wird es interessant. Das war es natürlich schon ganze Zeit. Das, was ich vorhin gefragt habe, wie kann man denn vernünftig programmieren, wenn man nur unveränderliche Daten hat? Die Welt besteht doch aus Veränderungen. Wie kann das funktionieren? Simon Hinton-Jones hat ein schönes Bild. Simon Hinton-Jones ist einer der geistigen Väter von Haskell und hat gesagt, wenn eine Programmiersprache keine Veränderung erlaubt, dann ist das Einzige, was sie tut, ist das Zimmer zu wärmen. Weil der Computer sozusagen hilft. Ja. Also, wie kann das gehen? Sie haben keine veränderlichen Daten. Das heißt, man unterscheidet gerne in funktionalen Programmiersprachen zwischen Variablen und Werten. Variablen ist was veränderliches, Wertes ist was Konstantes. Ich glaube, Skala ist per Default alles ein Wert. Auf jeden Fall haben die auch die Unterscheidung. Ist so eine hybride, funktionale, objektorientierte Programmiersprache. In D ist so, Nachfolger des von C++, dass per Default alles Variablen ist und man kann es zum Wert erklären. Also man unterscheidet zwischen Dingen, die kann man verändern, die kann man nicht verändern. Was sind die Konsequenzen? Die sind mannigfaltig. Sowas können Sie natürlich nicht tun. X ist x plus 1. Plus plus x, das ist der Präinkrement-Operator, können Sie nicht anwenden. Wieso? Das ist eine Mutation. Ja, wie schreibe ich denn jetzt eine Vorschleife? Geht nicht. Was machen Sie? Ja klar, Sie müssen eine Rekursion machen. Das zeige ich dann nachher. Wie gehen funktionale Programmiersprachen mit dem Problem um? Ganz einfach. Sie verändern keine Daten, sondern bei der Modifikation erzeugen sie sich on the fly die neuen Daten. Und das könnte ich extrem gut, weil die sowas machen, das nennt sich Structural Sharing. Das heißt, wenn Sie eine riesige Datenstruktur haben und dann nur einen Teil ändern, wird nicht die ganze Datenstruktur erneuert, sondern sozusagen was Neues macht und das alte referenziert. Structural Sharing. Das tut relativ gut und relativ performant. Eine Sandbelockung. Ich habe gesagt, wieso ist funktionale Programmierung so wichtig? Ganz einfach, weil Sie eine Wahnsinnskontrolle über Ihre Maschine haben, insbesondere sind Sie unwahrscheinlich thread safe. Unveränderliche Daten ist das Schönste, was Sie haben können im Threading-Programmieren. Womit geht denn jetzt beim Threading los? Sie haben geteilte Variablen und irgendeiner will sie verändern. Und das haben Sie ja nicht, es gibt ja keine Veränderung. Also, die Renaissance der funktionalen Ideen, Programmiersprachen, hängt damit zusammen, dass wir mehr wie ein Core haben, im Großen und Ganzen. Also, das geht nicht anders, das schaffen wir die heutigen Programmiermodelle einfach nicht. Und diese Sprachen, die funktional sind, einfach weltweit die konventionellen C++-Jahre. Gut, nur ein Beispiel. Ich will gar nicht auf den Algorithmus eingehen. Das ist der Quicksort in Haskell, das ist der Quicksort in C++. Nur damit Sie sehen, Quicksort in C++. Quicksort von der Lehrliste ist die Lehrliste, ist klar. Quicksort auf der Liste ist mindestens ein Element, hat das Symbol für mindestens ein Element, erzeugt sich, indem es sozusagen neue Listen zusammenaddiert. Es erzeugt also neue Listen. Das ist der zentrale Punkt, auf den ich rausfinde. Ich will gar nicht auf den Algorithmus raus. Ich will nur damit zeigen, das wird sortiert, indem unter anderem neue Listen erzeugt werden. Was macht C++? Hier wird zugewiesen und auf der Datenstruktur gearbeitet. Das sind zwei ganz andere Philosophien, die da ablaufen. nur ein Beispielchen. Diesen Algorithmus kannst du eh nicht auch in Python schreiben. Der hat mich am Anfang, habe ich da ewig lang gebraucht, bis ich verstanden habe. Aber wenn man sich an diesen Syntax gewöhnt, den kann ich im Schlaf schreiben. Das ist relativ naheliegend. Also seit Testing quasi erst die Hüchsack funktioniert. Ich hatte früher im Studium nicht genervt. Nee, weil ich ihn einfach viel zu komplex. Das ist ein ganz simpler Algorithmus. Ganz simpel. Nimm Elemente, nimm alle Elemente, die kleine davon sind links, alle Elemente von kleinen von rechts und mach rekursiv. Das ist der ganze Algorithmus, der ist so einfach. Aber C ist eine Katastrophe, finde ich. Man sieht die Struktur nicht mehr. Reine Funktionen. Was ist schön an reinen Funktionen? Erzeugen immer dasselbe Ergebnis, wenn sie die gleichen Argumente erhalten. Besitzen keine Feldeffekte, verändern nie den Zustand. Das ist ganz elementar für funktionale Programmierung. Ich bin vorher schon mal darauf eingegangen, aber die Implikation ist ziemlich gigantisch. Was ist schön daran? Sie können, wenn Sie reine Funktionen haben, also Funktionen, die immer das gleiche Ergebnis erzeugen, wenn Sie das gleiche Argument liefern, Sie können Korrektheitsverweise ganz einfach durchführen. Also Haskell, die denken wirklich über den Source Code nach und die machen Korrektheitsverweise für den Source Code. Was man aber nicht machen könnte, wenn man nicht weiß, ob die Funktion oder der Decke was ganz, ganz Komisches tut. Sie können ganz billig Refactoring und Testen machen. Ganz billig. Wieso? Was ist das Schlimmste fürs Testen? Ich komme aus der Embedded-Welt und da besteht die ganze Software von Defibrillator aus einem riesen Zustand. Hunderte von globalen Variablen. Wie wollen Sie das testen? Geht nicht. Wenn die Funktion irgendwas anderes modifiziert, Sie können es nur testen. Sie müssen einen Zustand aufbauen, den können Sie testen. Wenn Sie aber keine Funktion haben, die nichts verändern, was nicht in Ihnen selber drin ist, können Sie einfach Wert rein, abfragen. Ganz einfach. Sie können es refactoren. Ist viel einfacher. Sie haben viel mehr Kontrolle. Ergebnisfunktionsaufrufen können gespeichert werden, habe ich vorher schon mal gesagt. Im Prinzip sind in Haskell Funktionen so ähnlich wie riesige Lookup-Tables. Sie geben Wert rein, Sie bekommen immer gleich Wert raus. Nur risikos. Und das nächste war, was ich vorher schon mal gesagt habe, billig parallelisieren. Sie können es auch an das Search verlangen. Alles kein Thema. Die Funktion ist alles unter Kontrolle. Die tut ja nichts Böses. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Riesenproblem. Hört sich doch super an, reine Funktionen. Wie gehen Sie mit I.O. um? Wie gehen Sie mit Zufall um? Wie gehen Sie mit Listen um, die beliebig viele Elemente haben können? Also alles, was unrein ist. Das heißt Funktionen, die eben nicht deterministisch sind. Wie geht es damit um? Und das war ein Riesenproblem dieser rein funktionalen Sprachen. Und in Haskell haben sie es über Monaden gelöst. Und das wird langsam auch Fuß fassen in C++, in Scala hat schon Fuß gefasst. Was sind Monaden? Monaden sind sozusagen wie so Sandkasten oder Boxen, in denen sie ganz abgeschottet mit bösen Zeileneffekten arbeiten und das in die reine, pure funktionale Welt einbinden. Diese bösen Zeileneffekte können zum Beispiel sein I.O. Dieses böse Zeileneffekt kann Software Transaction Memory sein. Dieser böse Zeileneffekt können Zustand sein. Also alles, was sozusagen, wo Sie nicht nur Kontrolle haben. Random ist ein Zustand. Random haben Sie nicht in Kontrolle. Wäre ja blöd. Wäre ja blöd, wenn Sie wissen, welcher Zufallswert immer rauskommen würde. Das haben Sie nicht in Kontrolle. Also bilden Sie Subsysteme, die in sich abgeschlossen sind, die von der Theorie her ganz tief aus der Mathematik kommen und die aus Haskell kommen und langsam auch in C++ fassen. Also es sind imperative Subsysteme in der funktionalen Welt. Und die repräsentieren Rechenstrukturen und vor allem auch die Komposition von Rechenstrukturen, sodass sie aus dieser Struktur nicht rausfallen. Das wäre ganz bösartig. Und das ist der Umgang von Haskell mit der unreinen Welt. Das sind die Monaden. Wenn Sie wirklich was lesen wollen, was extrem anspruchsvoll ist, dann lesen Sie sich das mal durch. Das ist extrem interessant, wie die das geschafft haben. Und so gibt es Monaden in verschiedensten Weisen. Ich habe vier Paar genannt. Es gibt die List-Monade. Die Liste, was ist so undefiniert dran? Sie wissen nicht, wie viele Elemente drin sind. Also ist das eine Monade in C++. Haskell. Vergessen es. Die Reader-Monade. Das ist die Monade, die mit dem Environment redet, wo Sie aus dem Environment was rauslesen können. Dann gibt es die IO-Monade. Ja klar, Input-Output. Auch Fallsystem. Software Transaction Memory. Um Software Transaction Memory zu machen. Das sind übrigens Dinge, die in Haskell und auch Programmiersprachen wie Scala oder Clojure oder diesen Funktionalen schon lange gibt und wo Sie ja gerade verzweifelt versuchen, auch in C++ reinzukriegen. Beziehungsweise nicht verzweifeln, aber sie machen es. Aber die sparen viel mehr Kontrolle. Sehr schön ist die Maybe-Monade. Die kann man sich ganz einfach vorstellen. Was passiert, wenn Sie eine Datenbank, wenn Sie in der Map abfragen, gibt es zwei Dinge. Oder eine Datenbank. Sie kriegen Wert und kriegen keinen Wert. Undefiniert. Was machen die Haskellianer? Das ist die Map-Ebenenrate. Es kann was geben und es kann nichts geben. Weiß man davon oder nicht? Das ist so undefiniert. Das muss ich handeln. In C++ gibt es auch jetzt einen Datum, der Standard Optional, der C++14 nicht reinkommt, kommt auch C++17 rein. Also da kommt auch sowas wie Map-Ebenenrate rein. Also es sind einfach, sie haben eine wahnsinnig saubere Sprache, die keine Side-Effekte erlaubt, total abgeschreddert ist, aber um wirklich den richtigen Stoff zu machen, das was Leben auszeichnet, kapseln sie diese unreinen Sachen in Monaden, das ist die Grundidee. Und das sind mathematische Strukturen. Gut, was ist weiter typisch funktionales Programmieren? Die Rekursion. Wie ich vorher gesagt habe, sowas geht ja nicht in Haskell. Hier habe ich eine Mutation. Das ist hier noch möglich, weil hier ist das sozusagen, weil ich so habe ich falsch hingeschrieben. Das ist noch möglich, weil das ist ja eine initialisierte Erzeugung des Werts. Aber das geht hier nicht. Es gibt ja keine Variablen. Und was Haskell macht, oder die funktionalen Programmiersprachen, ist im Endeffekt, dass sie Listen verarbeiten in Kombination machen mit Rekursion. Und da entstehen recht mächtige Muster. Hier sehen Sie Rekursion, so einfach ist ein Haskell. Die Fakultät von Fakultät. Die Fakultät von 0 ist per Definition 1 und die Fakultät von n ist per Definition n mal Fakultät von n minus 1. Das ist rekursiv, hier ist keine Schleife. Das habe ich Ihnen vorher schon mal geschaut, so hässlich, wobei es noch schöner Template-Programming darf. So hässlich schaut es in C++ aus, Ergebnis ist schon 120. Jetzt zeige ich Ihnen die Fakultät 5 Value, was der C++ Compiler da macht. Schauen Sie, das macht er. Fakultät 5 von Value. Rechnet er 5 mal Fakultät 4 von Value. 5 mal 4 mal Fakultät. Und das macht er in place. Das geschieht zur Compile-Zeit und damit haben Sie den Wert drin stehen. Bis auf das, dass C++ da ziemlich schnell die Grätschen macht, weil die Ausdrücke ziemlich schnell zu lang werden. Aber prinzipiell. Nee, das ist gar nicht so arg. Stack gibt es auch. Das Problem ist, dass die Ausdrücke zu lang machen. Der Text wird zu lang. Das ist einfach dieser Text hier, in diesem Fall ist es ein Field. Der wird zu lang. Das ist das erste Problem. Die Stack-Size ist per Definition auf 1420 zurzeit. Muss jeder unterstützen. Was die funktionalen Programmiersprachen auch noch können, sorry, dass ich es jetzt angesprochen habe, ist, die sind sogar teilrekursiv. Wenn sie eine Funktion als letztes irgendwie dasselbe aufruft, dann sind die Compilers intelligent, damit sie den alten Stack immer wieder benutzen. Die können das. Das kann C++ nicht, das kann Java auch nicht. Das heißt, dieses Rekursionsproblem, was im Kopf ja rattern muss, was passiert, wenn ich so oft rekursiv den Stack aufrufe, das gibt es in funktionalen Programmiersprachen nicht. Wie werden Listen verarbeitet? Wer von Ihnen hat Lisp gemacht? Hör du, Gerd. Okay. Der Name Lisp Processing ist der Grund, wieso Lisp heißt. Also Lisp Processing ist ganz elementar für funktionales Programmieren. Was machen Sie? Transformieren Listen in eine andere Liste, wenn der Zieler Liste auf den Wert, okay. Da gibt es ein ganz einfaches funktionales Pattern dahinter. Und wie schaut das aus? Das ist immer das Gleiche. Das ist ganz gebetsmühlenartig. Da müssen Sie natürlich ein Gefühl dafür entwickeln. So eh funktioniert Listen C++ auch, dass Sie erkennt die Struktur nicht drunter. Das ist das Problem. Wie schaut es aus? Sie prozessieren den Kopf der Liste und dann immer rekursiv den Rest der Liste. Das heißt, Sie machen eine Aktion auf den Kopf der Liste, Head heißt es dann in Haskell, eine Aktion, und rekursiv was auf den Rest. Und der Rest geht natürlich dann gegen 0. Da müssen Sie nur sicher gehen, dass wenn der Rest wirklich auf 0 ist, dass Sie eine Endbedingung haben. Und genau das passiert hier. Ich will eine Funktion schreiben, die Summe von Zahlen zusammenrechnet. Hier, der Liste hier. Ich erkläre hier, die Summe der Leerliste ist per Definition 0, das ist meine Endbedingung. Und ich erkläre, wenn ich eine Liste habe, die aus mindestens einem Element besteht, x ist der erste, xs ist der Rest, das ist eine Konvention, dann ist es x plus meine Summe von xs. Und Sie sehen hier, das Teil hier ist um ein Element kürzer. Und damit habe ich die Summe von 15 erklärt. Also einfach prozessiere den Kopf der Liste, x, und prozessiere rekursiv den Rest der Liste. So funktioniert das. Das ist ein ganz einfaches Pattern. Ich gehe nicht aufs nächste Beispiel hinein. In C++ geht es auch, aber das ist viel, viel, viel hässlicher. So schaut es in C++ aus. Wer kennt Variati Templates? Ah, Wahnsinn. Hey, hat mich jetzt gewundert. Variati Templates sind Templates, die beliebig viele Argumente annehmen können und denen kann ich das simulieren. Ich muss als erstes das allgemeine generische Template definieren, das verlangt heißt Python. Und was mache ich hier? Das ist die gleiche Struktur. Ich erkläre, die leere Liste hat per Definition die Länge 0. Static constant value 0. Sorry, ich gehe vom Beispiel aus nochmal. Sorry, ich nehme es zurück. Ich will diese Zahl hier zusammenladen. 1, 2, 3, 5. Der Wert ist 15. Wie mache ich das? Ich habe zwei Template-Spezialisierungen. Eine für eine vollständige Spezialisierung, für das, dass die Liste gar kein Element drin hat. Das ist das hier oben. Und eine für das, dass sie mindestens ein Element drin hat. Das ist das hier. Das erste Element ist sie, der Rest davon ist das hier. Taylor Finish. Wie mache ich das? Wenn ich sozusagen 1, 2, 3, 5 habe, dann stelle ich das hier zu. Dann rechne ich 1 plus Leistung von 2, 3, 4, 5. Das ist das hier. Und das rekursiv, rufe ich rekursiv auf. Dann geht das natürlich gegen 0 und dann trifft meine Endbedingung hier oben zu und dann schreibe ich noch die 0 hinten hinzu. Also so hässlich schaut es in C++ aus, wenn Sie das mit dem hier vergleichen.
Ja.
Noch eine weitere Idee. Das Ganze funktioniert aus dem Grund in Haskell so schön auch in C++, weil Sie sozusagen Pattern Matching haben. Was Pattern Matching in Haskell ist, ist sozusagen Template-Spezialisierung C++. Funktioniert ähnlich. In C++ funktioniert es nach dem Prinzip First Match, in C++ nach dem Prinzip Best Match. Seht ihr, ich habe hier eine Funktion, Mult, man würde jetzt in C++ überladen sagen, die drei Formen geschrieben. Ich will die Multiplikation von zwei Zahlen erklären, N und M. Ich sage, N mal 0 ist 0, N mal 1 ist N, und n mal m, das ist der allgemeine Fall, ist Mult von n mal m minus 1 plus m. Das müsst ihr mal glauben. Das ist relativ surreal. Und was jetzt passiert ist, wenn ich Mult von 3 und 2 aufrufe, passiert es, dass dieses Pattern hier zuschlägt, weil es schon ist, das 2 minus 1, das passt nicht, dann ist das Pattern, 3, 2, da passt nur das Pattern, dann wird diese Funktion angewandt. Dann kommt raus Mult von 3, 2 minus 1 plus 3, dann habe ich 3, 1 und dann passt dieses Pattern und dann habe ich das Ganze ausgerechnet. Das Ganze geht mit C++ auch, ich habe es nur angedeutet, mit allgemeinem Template und partieller Spezialisierung, hierfür N2 gleich 1, hierfür N2 gleich 0. Das geht in C++ auch, ich habe Ihnen den Grund erspart. Vielen Dank. Ich kann Ihnen noch schöne Beispielchen zeigen. Ich habe mein Map zur Compile-Set probiert. Hey, wenn die Sonne steht. Also, jetzt komme ich fast schon zum Ende. Jetzt kommt noch ein bisschen was zur Bedarfsauswertung und dann komme ich nur zu dem, was C++ nicht hat. Und dann sehen Sie erst, was Sie mit Haskell eigentlich anstellen können, was mit C++ nicht geht, aber was jetzt in Zukunft immer weiter kommen wird. Bedarfsauswertung heißt Lazy Evaluation. Sie bewerten nur das aus, was Sie benötigen. Geniale Idee. Sie kann ganz andere Anwendungsfälle in C++ und das wird es jetzt auch in C++ geben, die Ranges in C++. Schauen Sie das hier an. Ich berechne hier in Haskell die Länge der Liste. Und wenn Sie das anschauen, ist 1 durch 0 ja offensichtlich ein ziemlicher Murks. Ist aber in Haskell kein Problem, weil der sozusagen sich gar nicht dafür interessiert, was 1 durch 0 ist. Es reicht ja schon diese vier Werte, damit weiß ich schon, was der Wert des Gesamtausdrucks ist. Haskell arbeitet sozusagen von außen nach innen, faul. C++ würde von innen nach außen arbeiten. Da wird es immer auf die Nase fliegen, weil er erstmal 1 durch 0 evaluieren will und Sie wissen, was da rauskommt. Ich glaube, nein. Es macht keinen großen Sinn. Hier sehen Sie ein Beispiel. Int only first. Ich habe eine Funktion, die zwei Argumente benötigt. Das zweite interessiert mich ja gar nicht. Dann gebe ich schon gar keinen Namen mehr. Brauche ich ja nicht. Und ich gebe nur das erste zurück. Wenn ich das aber mit 1 und 1 durch 0 aufrufe, kriege ich vom Compiler eine Fehlermeldung. Weil er einfach erst auf die Idee kommt, hier auszuwerten. Das ist einfach eine Eager-Evaluation. Was ist der Vorteil von Lazy-Evaluation? Das zeige ich Ihnen gleich, wenn Sie einfach neue Patterns sehen, die Sie so noch nicht gesehen haben. Sie sparen Zeit und Speicher. Zeit, warum? weil Sie zum Beispiel einen komplexen Ausdruck hinschreiben, den Sie jetzt gar nicht brauchen, da brauchen Sie dann gar nicht auswählen. Speichern, weil Sie zum Beispiel eine unendliche Liste evaluieren wollen, und das wäre bis jetzt viele Speichers, also können Sie sich das ersparen. Was Sie tatsächlich in Haskell machen können, Sie können Algorithmen auf unendliche Datenstrukturen definieren, Sie müssen aber sagen, ich will erst nur die ersten 1000 haben, das tut. Und das zeigt Ihnen, das ist wirklich interessant. Also Sie können unendliche Datenstrukturen in Haskell verarbeiten. In Haskell gibt es so einen Einzeiger, vielleicht aus 15 Charakteren, der über eine Formel beschreibt, wie Sie alle Primzahlen berechnen können. Ich habe es noch nicht laufen lassen, das dauert natürlich zu lang. Aber prinzipiell tut es, Sie müssen nur davor sagen, nimm nur 5 davon oder 1000. Sie müssen dann die Endbedingungen setzen. Aber prinzipiell haben Sie einen Algorithmus beschrieben, wie Sie alle Programmierzahlen, Primzahlen rausbekommen. Das zeige ich hier noch und dann komme ich noch ein bisschen zum Abschluss. Hier definiere ich eine Funktion, die schaut komisch aus. Diese Funktion hier, Successor von i ist i mal i Doppelpunkt Successor von i plus 1, die berechnet mir einfach, wenn ich zum Beispiel Successor von 10 angibt, gibt die mir eine unendliche Folge von Zahlen 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das ist einfach, ich erzeuge mir einfach die unendliche Folge von natürlichen Zahlen, die bei i beginnt. Das ist einfach die Syntax. Ich gehe jetzt nicht auf die Syntax ein, ich beschreibe nur, was das tut. Das kann ich in Python anwenden, Successor von 10, weil ich nur 5 davon wegnehme. Hier berechne ich alle natürlichen Zahlen, beginnen mit 10, die es gibt. Das ist kein Thema, da ich ja nur 5 davon wegnehme. Also ich kann einen Algorithmus auf einer unendlichen Datenstruktur definieren. Tut. Hier definiere ich, das ist eine Haskell-Syntax, alle natürlichen Zahlen. 1 und dann alle natürlichen Zahlen. Und Sie sehen, wenn ich das tatsächlich evaluiere, komme ich nur noch mit Ctrl-C aus der Schleife raus. Weil das ändert natürlich nicht. Aber was ich machen kann, ich definiere mir hier eine Funktion und ich wende die auf diese unendlichen Folge hier an. Was mache ich? Ich definiere mir hier eine Funktion odds. Das müssen Sie von rechts nach links lesen. Wenn Sie das ein bisschen gewöhnt sind, liest sich das viel größer. Berechne das Quadrat, filtere alle ungeraden Zahlen raus und mache das, solange die Zahlen kleiner wie 1000 sind. Das macht die Funktion. Das ist Funktionskomposition in Haskell. Und das wende ich jetzt auf die unendliche Zahlenfolge hier an und Sie sehen, was ich rausbekomme. So kompakt kann man in Haskell programmieren. Das ist wirklich, wer das mal sieht, genial. Hier habe ich noch was zur Bedarfsauswertung. Das war sozusagen Bedarfsauswertung. Das heißt, werte nur das aus, was du benötigst. Hier 5 und hier sage ich, solange du klein wie 1000 bist. In C++ gibt es eine Spezialfall der Bedarfsauswertung, das heißt Kurzschlussauswertung. Das heißt, in logischen Ausdrücken, wenn das Gesamtergebnis bekannt ist, hört er dann auf der Kommando und sagt, das war's für ihn. Durch das ist das hier valide, 1 durch 0, weil true schon den ganzen Wert zu true erhöht. Und nur noch, jetzt, Sie sehen, damit Sie sich nicht beunruhigen, habe ich vorgezeigt, noch zwei Dinge. Was fehlt in C++? Was viele aus Python kennen, ist, was sie nicht in C++ haben, ist Miscomprehension. Das ist sozusagen Syntactic Sugar und Map und Filter. Das kommt natürlich aus Python, kommt es natürlich aus Haskell. Und wenn Sie das hier anschauen, dann ist das hier original Haskell mathematische Notation und da sehen Sie genau, wo Haskell seinen Hintergrund hat. Das ist eine der wenigen entworfenen Sprachen. Schauen Sie her. Das Quadrat aller n Element n mit der Eigenschaft, dass n mod 2 gleich 0 ist. Hier definiere ich die Menge in der Mathematik. Und jetzt schauen Sie sich mal an, wie arg sich dieser Ausdruck in Haskell davon unterscheidet. Absolut ganz, ganz wenig. Das Ergebnis sehen Sie hier. Ja, nee, das macht keinen Sinn. Das wären zu viele. Ja, und Python schaut so aus. Bisschen hässlicher, aber es geht ungefähr so. Und das gibt es nicht in C++. Also Discomprehension. Discomprehension ist, wie gesagt, nur Syntactic Sugar um Map und Filter. Map ist das hier vorne und Filter ist das hier hinten. Und ja, und was noch nicht gibt und was ich einfach fast eine der schönsten Dinge in Haskell finde, gibt es einen Namen dafür, das heißt Fluent Interface. Was Sie in Python in Haskell machen können, ist einfach Funktionskomposition. Also Funktionalprogrammierung ist einfach nur Funktionskomposition. Wieso geht es so schön? weil jeder Algorithmus sozusagen als Input per Liste erwartet, als Output zurückgibt. Und so können Sie es beliebig miteinander verknüpfen, weil Sie sozusagen ein definiertes Interface dazwischen haben. Sobald Sie verschiedene Daten zu tun haben, wird es einfach schwieriger. Und wie funktioniert das? Hier erkläre ich eine Funktion on the fly reverse sort. Das ist die Funktionskomposition, wie Sie sie vielleicht aus Mathematik kennen. Da ist eine Kringel, hier ist halt nur ein Punkt. Das heißt, C2, ich wende sort und reverse on the fly an und so habe ich die sortierte und invertierte Liste. Das geht. Und jetzt allerletzte Beispiel. Hier definiere ich Funktion ist Titel, für die brauchen Sie sich nicht zu interessieren. Hier definiere ich Funktion, weil ich sie unten verwenden will. Ich definiere einen Titel, ich bei mir ein Wort, in der der erste Buchstabe groß ist und der Rest alles klein sein muss. Das ist einfach eine Funktion, die ich hier einfach definiere. Die gibt mir so ein Wort raus, bist du Titel, bist du nicht Titel. Und was will ich machen? Ich will hier, habe ich einen Satz, was will ich machen? Gib mir alle Wörter, filter mir die raus, die einen Titel haben und vergleiche sie entsprechend ihrer Länge. Hier habe ich on the fly eine neue Funktion erklärt, wende die auf diesen Satz an und schon habe ich die ganzen Wörter hier gefiltert, danach ob es Titel sind und sortiert nach der Länge. Das kann ich in Python so ganz kompakt ausdrücken. Und Sie haben an meiner Schreibweise, meiner Ausdrucksweise gehört, ich habe es gerade wortwörtlich beschrieben, wie es hier dran steht. Das ist wirklich, das ist fast wie Großartigkeit. Und sowas ist einfach schön, wenn man sowas haben kann in der Sprache. Das war's.